Ich lese uns den Predigtext aus Johannes Kapitel 20. Jesus zeigt sich Maria aus Magdala. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete es ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte.
Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das leere Grab war ja für die Maria gar kein so erhebender Ort, sondern eigentlich jetzt ein Ort, an dem sie ihrem verstorbenen, geliebten Meister ja jetzt nicht mehr begegnen konnte. Für Maria war deswegen gleich zu Anfang an klar: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. In allen menschlichen Kulturen gibt es sogenannte Totenkulte. Rituale und heilige Orte, um an die Ahnen und die Verstorbenen zu gedenken, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sozusagen die Toten bei den Lebenden zu halten. So einen Faden zu spinnen in die zukünftige Welt und somit den, die vorausgegangen sind, in Kontakt zu bleiben. Einen Faden, der Beziehungen bewahrt. Ein Beispiel sind die Cheyenne, das ist ja ein Indianerstamm aus Nordamerika. Und die stellen sich das so vor, dass wenn sie abends in die Milchstraße reingucken, dass sie dann Kontakt haben zu denen, die vorausgegangen sind. Wenn sie abends ihr Lagerfeuer anzünden, dann schauen sie nach oben und sehen, auch die Ahnen tun ihre Lagerfeuer anzünden auf dem Weg ins Paradies. Und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, dass man abends so da sitzt und nach oben guckt und denkt, ja, Oma und Opa sind auch schon unterwegs. Und ich denke, auch wir ja, haben ja so unsere Art und Weise, mit dem Tod und den Verstorbenen umzugehen. Wir beerdigen sie zum Beispiel auf unseren Friedhöfen und halten über Grabsteine, Gegenstände, eingerahmte Fotos unsere Geliebten so ein bisschen im Gedächtnis und versuchen sie so in unseren Herzen lebendig zu halten. Wir versuchen, das auf diese Weise zu machen. Wir besuchen sie an ihren Gräbern, wir bringen Blumen mit, um zu zeigen, dass sie uns wichtig sind und denken zurück und halten so Kontakt zu denen, die gestorben sind. Ich glaube, dass dem Menschen, weil er Mensch ist, nicht egal ist, was mit den Toten ist. Und ich glaube, dass wir deswegen immer versuchen, einen Platz zu schaffen, an dem wir mit den Toten in irgendeiner Form Kontakt halten können, wo die Lebenden und die Toten verbunden werden können. Und so haben wir Gräber, Blumen, Trauer und Totentage und all das ist uns wichtig. Ich glaube, das Gegenteil dazu sind leere Särge, Massengräber, Denkmäler für die Unbekannten. Und ich glaube, das zerreißt uns Menschen noch das Herz, wenn da Menschen sind, wo wir nicht wissen, wo sie sind und keinen Platz haben, wo wir ihrer gedenken können. Wo eine Mutter keine Grabstätte für ihr Kind hat, weil es entführt wurde und sie nicht weiß, wo es ist. Ein Mann, der allgemein das Meer als die Grabstätte seiner Frau benennen muss. Oder Soldaten, die namenlos in fernen Ländern vergraben sind. Oder Getötete, die einfach Bestandteil eines Massengrabs sind, wo kein Name auf dem Grabstein steht. Ich glaube, da verliert sich so die Spur zwischen denen, die noch leben und denen, die gestorben sind. Und ich glaube, genauso war Ostern ein Schock für die Menschen, die an dieses Grab kamen. Der Leichnam war weg und damit der Ort der Erinnerung, der Ort, wo man Kontakt halten konnte, wo es diesen Faden noch gab zwischen dem Tod und dem Leben. Für Maria war Jesus verloren. Er war weg. Die Möglichkeit genommen, sich an ihn zu erinnern, einen Ort zu haben, wo man ihm begegnen konnte. Für Maria ist der Verlust des Leichnams der Verlust dieses Beziehungsfaden, der hätte halten können. Und damit ist Jesus endgültig aus ihrem Leben gerissen. Die Nähe, die ein Grab schafft, ist weg. Wie soll sie jetzt Jesus festhalten? Wie soll sie weiter mit ihm Beziehung pflegen? Und so lesen wir, Maria weint. Als Maria dann aber in dieses leere Grab hineinschaut, da sitzen dort zwei Engel. Und die Engel, sie fragen Maria und sagen, Frau, warum weinst du? Und ich glaube, Maria kann nicht wirklich fassen, was die Engel sie hier fragen, denn sie ist zu sehr bewegt von ihrer Sicht auf die Welt. Und so sagt sie, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Ich finde es so cool. Was Maria an dieser Stelle noch verschlossen ist, wird vom Evangelisten Johannes uns schon gezeigt. Wir dürfen sozusagen schon etwas sehen, was sie noch nicht sehen kann, nämlich die Anwesenheit der Engel. Und ich glaube, wenn wir spüren, was Johannes hier sagen will, dann ist klar, dass Johannes sagt, hier sind Engel da. Nicht Menschen haben geraubt, sondern Gott hat gehandelt und deswegen sind seine Mächte anwesend. Für uns Leser sind die Engel im leeren Grab, nicht für Maria. Sie sollen für uns ein Signal dafür sein, damit wir aufmerken, und erkennen, dass Gott mit seinen Kräften an diesem Sonntagmorgen im Spiel ist. Maria verbleibt in ihrem Schmerz. Für sie ist die Verzweiflung so groß und sie sucht eigentlich nur das Wo. Wo haben sie ihn hingelegt? Für sie ist dieses Wo wichtig für diesen zukünftigen Kontakt. Wo ist der Faden zwischen denen, die tot sind und denen, die noch leben? Und als sie das gesagt hat und merkt, im leeren Grab kann sie diesen Ort nicht mehr haben, dreht sie sich weg. Das heißt, als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um. Maria dreht sich vom Grab weg als den Verbindungsort zu dem verstorbenen Jesus. Hier ist Jesus definitiv nicht mehr zu finden und so wendet sie sich ab. Und dann steht da plötzlich einer. Auch hier wieder bekommen wir so einen Wissensvorsprung. Es ist Jesus, sagt der Evangelist. Aber Maria hält ihn für den Gärtner. Wir dürfen jetzt schon etwas sehen, was Maria schon wieder nicht erkennen kann. Wir wissen sozusagen etwas mehr in diesem Moment. Und so hören wir, wie Jesus sagt, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Das Johannesevangelium zeichnet sich so durch eine unzählige Anzahl von Querverbindungen auf. Wie so ein handgeknüpfter Teppich ist das Johannesevangelium geschrieben. Wenn du einen Faden irgendwo aufnimmst und ihm folgst, dann kommst du an faszinierende Orte. Wenn du so einem Strang folgst, dann entdeckst du Geschichten und faszinierende Zusammenhänge. Johannes hat das genial gemacht. Alles ist miteinander verwoben und insgesamt ergibt es so ein faszinierendes Muster und ein ganz bedeutungsvolles Gesamtbild. Und wenn man hinschaut, entdeckt man immer wieder Neues. Und ich glaube, so auch hier. Jesus stellt sich nämlich nach seiner Taufe zwei Jünger des Johannes vor. Und sie sind interessiert an seinem Dienst, sie wollen wissen, wer er ist. Und sie fragen ihn, wo gehst du hin, wo übernachtest du und so weiter. Und Jesus stellt ihnen die gleiche Frage, die er hier Maria stellt. Wen sucht ihr, fragt er sie. Und diese Frage, wen sucht ihr, ist nicht einfach so eine Frage, kann man irgendwie helfen, sondern ist eigentlich ein Ruf in die Nachfolge. Und diesen Ruf in die Nachfolge, den folgen diese zwei Jünger. Und es ist nicht nur ein Dienst in die Nachfolge, sondern Jesus ruft sie auch zu verkündigen, dass sie den Messias gefunden haben. Und so können wir dann lesen, im Johannes Kapitel 1, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Ich finde es klasse, mit diesem literarischen Bezug, ganz am Anfang seines Evangeliums, macht Johannes deutlich, hier geht es nicht darum, dass Jesus nur Maria helfen will, etwas zu finden, sondern es geht ihm darum, dass er eine Sendung für sie hat. Und das wird im weiteren Verlauf dieser Geschichte ja noch sehr bedeutend sein. Auch Maria sucht und Jesus lädt sie ein und sagt, folge mir nach und verkündige, dass ich der Messias bin. Gut, Johannes denkt wahrscheinlich kompliziert, Maria hat es auf jeden Fall nicht gecheckt. Maria hält diesen Menschen für den Gärtner. Maria kann also diesen Ruf, den Jesus ihr sozusagen entgegenruft mit dieser Frage, nicht hören. Maria verbleibt ganz in ihrer Welt. Aber auch hier wieder im Johannesevangelium haben Worte immer verschiedene Bedeutungsebenen. Da gibt es die oberflächliche Bedeutung und dann gibt es aber auch tiefere Bedeutungen. Das ist im Johannesevangelium ganz typisch und ich glaube auch hier. Zunächst sieht nämlich Maria im Gärtner so etwas wie einen Friedhofsangestellten, der sich um den Ort der Verstorbenen kümmert. Der diesen Ort zwischen Leben und Tod pflegt. Darauf aufpasst, dass kein Müll rumliegt, guckt, dass die Blumen alle richtig stehen. Und deswegen fragt Maria, womöglich ist er es ja, der den Toten an einen anderen Platz gebracht hat. Und deswegen sagt sie, sag mir, wo er ist, dann kann ich ihn zurückholen. Und ich glaube, in diesem Sinne täuscht sich Maria. Es ist nicht der Gärtner. Aber ich glaube, zugleich ist Jesus tatsächlich der Gärtner. Jener wahre Mensch, der in Gottes Garten ist und ihn pflegt. Der einen Ort erhält, an dem das Ewige und das Geschöpfliche zusammenkommen können. Wo sie einander begegnen können. Der Garten im Sinne der Schöpfungserzählungen, wo Mensch und Gott gemeinsam spazieren können. Wo Leben und Tod keine getrennten Bereiche mehr sind, sondern zusammenkommen können. Gott hat eben diesen Ort geschaffen, damit Leben kultiviert werden kann über die Grenzen des Todes hinaus. Und in diesem Sinne steht tatsächlich der Gärtner vor Maria. Ja, trotz aller Hinweise und Signale in dieser Geschichte, die Johannes ja so schön platziert, bleibt Maria ganz in ihrem Verlustschmerz. Und ich denke, das können wir auch nachvollziehen. Und sie sehnt sich eigentlich nur nach einem, ich will Jesus zurückholen. Und damit meint sie nicht zurück ins Leben, sondern einfach zurück, damit sie eine Beziehung pflegen kann mit diesem verstorbenen Menschen. Wo ist der Leichnam? Wo kann ich einen Ort schaffen, an dem ich Jesus weiter begegnen kann? Das treibt Maria um, das ist ihre Sorge. Und deswegen sagt sie, sag mir, wo er ist, dann hole ich ihn zu mir. Maria will sozusagen die Reste von Jesus, seinen toten Körper, zu sich nehmen, um an der Vergangenheit festzuhalten. Um diese Beziehung nicht abreißen zu lassen zu dem Mann, den sie so geliebt hat. Vielleicht ist es so ähnlich wie bei uns, wenn wir vielleicht irgendwie vom Opa noch ein Bild im Geldbeutel haben. Wir wollen ihn bei uns haben, wir wollen ihn mit uns tragen. Und das ist auch der Wunsch von Maria. Marias Schmerz braucht einen Ort der Erinnerung. Und deswegen sagt sie, ich will ihn zu mir holen. Aber Johannes verdeutlicht in seinem Evangelium, dass Jesus bereits einen Ort hat, wo er ist, an dem er Menschen begegnen möchte. Und dorthin lädt er ein und es ist kein Grab. Und so lesen wir weiter, dass nun endlich Jesus sich zu erkennen gibt und er spricht Maria mit ihrem Namen an und sagt, Maria. Und da erkennt Maria diesen Jesus und sie wendet sich ihm zu. Ein weiteres Mal dreht sie sich weg von ihrem inneren Schmerz hin zum Auferstandenen. Und so lesen wir, da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. In diesem Moment erkennt Maria ihren Meister. Jenen Menschen, denen sie im Leben gefolgt war, der sich durch eine ganzheitliche Echtheit so attraktiv gemacht hatte für sie. Jener, der sie angenommen hatte und ihr so viel Wertschätzung trotz ihres Lebens entgegenbrachte. Maria. Auch hier wieder die Querverweise. Der Hirte ruft seine Schafe bei Namen und sie hören ihn. Und Marias Verzweiflung wird in diesem Moment, glaube ich, wie weggespült. Da ist er. Die Beziehung ist nicht abgerissen. Kontakt ist weiter möglich. Er ist nicht verloren. Es braucht kein Grab, es braucht kein Foto im Geldbeutel. Wenn wir uns hineinversetzen in diese Geschichte, glaube ich, können wir es spüren und lesen, obwohl es ja nicht explizit ausformuliert ist, dass Maria in diesem Moment einen Schritt auf Jesus zugeht. Könnt ihr das mitspüren, wie sie ihn erkennt und auf ihn zugeht? Aber Jesus interveniert und sagt, nein, halt. Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgegangen. Wow, was zwischenmenschlich tatsächlich so ein bisschen irritierend sein könnte, ist für Johannes in seinem Evangelium sehr, sehr wichtig. Der Auferstandene, der vom Tod ins Leben durchgedrungen ist, der kann noch nicht festgehalten werden. Wir können ihn an diesem Punkt noch nicht festmachen. Denn er ist noch nicht endgültig da, wo er ewig sein wird. Der Ostertag ist nur so etwas wie ein Übergang, an dem der Auferstandene ganz vorübergehend gefunden werden kann vor seinem leeren Grab. Aber vor diesem leeren Grab wird Jesus auf Dauer ja nicht sein. Jesus wird nicht in dieser Welt bleiben. Und Jesus wird auch nicht auf Pilgerschaft über die Milchstraße gehen, sondern Jesus wird auf ewig im Garten Gottes warten. Dort wird er zu finden sein. Und deswegen sagt er, nein, fass mich nicht an, halte mich nicht fest. Nach der Auferstehung ist der dauerhafte Ort, wo Menschen Jesus begegnen können, bei seinem Vater im Himmel. Und Maria muss erkennen, dass Jesus nach seiner Auferstehung eben nicht mehr in gleicher Weise begegnet werden kann, dass sie nicht in gleicher Weise mit Jesus Umgang pflegen kann wie vor Ostern. Es hat sich etwas grundsätzlich verändert. Und darum soll sie ihn jetzt nicht festhalten. Und dann beauftragt jetzt Jesus das, was er schon angedeutet hat, mit seiner Frage. Er beauftragt Maria und sagt, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus sagt, geh und erzähle. Sag meinen Leuten, dass es einen endgültigen Ort gibt, wo ihr mir begegnen könnt. Wo zwischen euch und mir eine ewige Verbindung ist. Es gibt einen Ort, wo der Vater thront, den Garten Gottes, dort werde ich zu finden sein. Und wenn ich aufgefahren bin, dann wird mein Vater euer Vater. Dann wird mein Zuhause euer Zuhause. Dann ist mein Gott euer Gott. Erinnert euch, was ich euch gesagt habe. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich das nicht gesagt. Ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit zum Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt einen ewigen Ort des Zusammenseins und es ist nicht vor diesem leeren Grab. Ein Ort, an dem das Leben alles durchdringt, an dem der Tod keine Kraft mehr hat. Ein Haus des Lebens, wo es so viele Wohnungen gibt, dass für jeden Platz ist. Ein Platz für jeden von uns. Und darum soll Maria oder darf Maria Jesus im Hier nicht festhalten. Das wäre dumm. Sondern sie soll von dem Ort erzählen, an den Jesus vorausgegangen ist und wo wir dem Herrn begegnen können. Und in diesem Moment, wo Maria das versteht, sogar ohne sich zu verabschieden, heißt es, sie löst sich vom Grab als dem Begegnungsort mit Jesus. Und es heißt, sie geht zu den Jüngern und sagt, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus alles, was er ihr gesagt hatte. Man könnte fast sagen, das leere Grab hat keine Bedeutung mehr. Mit der Verheißung jenes Ortes, wo der Vater ist, wie dieser dünne Faden zwischen Leben und Tod zu einem unzerreißbaren Stahlseil. und diese Welt auf ewig verbunden mit der zukünftigen Welt, sodass der Apostel später schreiben kann, wie Alex es schon vorgelesen hat, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und genau so ist es. Der Herr ist auferstanden. Er ist nicht im Grab, nicht vor dem Grab, sondern beim Vater im Himmel. Und wir dürfen wissen, dieser Jesus, zu dem dürfen wir kommen. Und wir dürfen mit ihm im Kontakt bleiben, weil wir wissen, wo er ist. Eine grandiose Botschaft für jeden, der diesen Wunsch hat, Leben und Tod zu verbinden. Und mit denen, die vorausgegangen sind, auch im Kontakt zu bleiben. Und nicht etwas zu verlieren auf dem Weg durch diese Welt. Ich möchte beten. Jesus, an was für einer Freude dürfen wir teilhaben, dass du den Tod überwunden hast. Dass du auferstanden bist zu neuem, ewigen Leben. Und ich danke dir, dass wir darauf hoffen dürfen, dass wir dir weiter begegnen dürfen über dieses Leben hinaus. Ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist und uns einlädst, Wohnung zu beziehen beim Vater. Ich danke dir, dass du uns einlädst, bei dir zu sein, einlädst, Hoffnung zu haben. Ja, und ich danke dir, dass dieser Faden des Lebens nicht abreißt, wenn der Tod kommt, sondern dass es weitergeht und dass wir uns an dir festhalten dürfen und wissen dürfen, wir werden ankommen. Amen.